Heute spreche ich mit euch über eine steile These, denn sind diese Aktien, über die es gleich gehen wird, besser als KI-Werte in den nächsten Jahren? Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und heute etwas provokanter Titel, denn KI ist ja momentan der Überhype eigentlich, also der Hype über allen Hypes. Eine Nvidia, wie die abgegangen ist, oder eine Supermicrocomputer und wie sie alle heißen. Also unglaubliche Renditen, die dort erzielt wurden in den letzten 12 Monaten. Und in Anbetracht all dieser Euphorie rund um KI werden ganz viele Branchen, Sektoren und andere Bereiche gar nicht mehr von den Investoren großartig beachtet. So auch der gesamte Energiesektor. Und der Aufhänger für die heutige Ausgabe war ein Artikel, den ich in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe. Und dort gab es ein Interview, ein etwas längeres Interview, so 9 bis 10 Minuten Lesezeit. Ich packe den Link mal unten rein für diejenigen, die ein Abo bei der NZZ haben und es nachlesen möchten. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr gutes Interview mit Daniel Jürgen. Und ich zitiere mal kurz zu Daniel Jürgen, wer er ist, dass ihr den Mann ein bisschen einordnen kann. Daniel Jürgen ist eine Autorität auf dem Gebiet internationaler Politik und Energiewirtschaft. Sein 1991 erschienenes Buch »Der Preis – Die Jagd nach Öl, Geld und Macht« ist das Standardwerk zur Geschichte des Erdöls. Jürgen erhielt dafür den Pulitzerpreis als bestes Sachbuch. Der Mann ist also ein weltweit gefragter Experte, was Energiewirtschaft angeht und auch vor allem mit Schwerpunkt Erdöl. Und von Zeit zu Zeit äußert er sich zu den aktuellen Vorgängen am Markt. Das ist also jetzt nicht derjenige, der jetzt hier eine Preisprognose abgibt, aber der so das große Ganze, das Galileo würde es jetzt nennen, das Big Picture erblickt und durchblickt. Und das hat er in diesem Interview jetzt getan und er hat da auch einige interessante Aussagen getätigt, über die ich jetzt gleich sprechen möchte. Wenn wir nun mal zurückgehen, und deswegen ist es mir auch so wichtig, immer mal wieder über Öl oder fossile Energieträger zu sprechen, weil der Zeitgeist ja, man könnte annehmen, derzeit so steht, dass wir kurz davor stehen, das Erdölzeitalter zu verlassen und nur noch mit grünen und alternativen Energieformen zu leben. Da das beste Beispiel oder mein Lieblingsbeispiel war während der Corona-Zeit. Wenn ihr euch erinnert, das war der April, März oder April 2020 müsste das gewesen sein. Ich glaube, es war der April. Und da wurde ja der Erdölpreis damals sogar negativ, weil es an den Terminmärkten zu Verwerfungen kam. Es gab auch temporär zu viel Erdöl aus diesen Terminspekulationen oder diesen Termingeschäften, das fand in den USA keine Lagerkapazitäten und deswegen mussten diejenigen, die unbedingt dieses Erdöl lagern mussten, sogar anderen Geld geben. Das war dann in der Spitze $40 pro Barrel, also der Erdölpreis ist auf minus $40 pro Barrel gefallen, damit dieses Erdöl einfach irgendwo gelagert werden konnte und damit diese Terminaufträge und Terminkontrakte auch alle abgewickelt werden konnten. Und danach stellte sich so eine Art, ich würde mal sagen, ja, Zuversicht ein, Grundeinstellung bei vielen ein, dass wir irgendwie jetzt auch wegen Corona kein Erdöl mehr brauchen, weil jetzt ist das die große Zäsur und jetzt wird alles nachhaltig und jetzt wird alles regenerativ. Und wenn ihr euch dann mal den iShares Clean Energy ETF anschaut, der da abgegangen ist wie Schmidts Katze in dieser Zeit, weil, also das war der große Trend und mir kam das alles irgendwie spanisch vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch damals, genau zu diesem Zeitpunkt, als Erdöl negativ wurde, ein Video auf YouTube veröffentlicht und habe dort darüber gesprochen, dass ich das für eine ganz große Einstiegsgelegenheit jetzt halte, auch in Ölaktien, und habe auch damals in Ölaktien investiert, die ich auch nach wie vor in meinem Portfolio habe. Auch aus dem Grund nicht, weil ich jetzt aus Trotz heraus einfach sage, nee, ich glaube jetzt nicht an diese regenerativen Energien, sondern ich glaube einfach daran, dass Erdöl damals viel zu billig war und dass es einfach eine übertriebene Einstellung war, dass wir kein Erdöl mehr benötigen würden. Und diese Einstellung, die damals sich manifestiert hat bei vielen, die war auch nachweislich bis heute komplett falsch, weil wir natürlich weiterhin Erdöl brauchen, auch wenn die Nachfrage, und das ist ja der Punkt, wo viele eigentlich die falsche Trennung machen, auch wenn die Nachfrage in den Industriestaaten hier in den USA oder auch in Europa zurückgehen wird, weil wir natürlich viel mehr mit nachhaltigen und regenerativen Energieformen arbeiten, wird die Nachfrage anderswo deutlich steigen. Und dazu interessant sind immer die sogenannten World Oil Outlooks der OPEC. Und die OPEC veröffentlicht also von Jahr zu Jahr hier eine entsprechende Prognose, wie sie, also insgesamt fast ein Wälzer mit 400 Seiten, und die OPEC veröffentlicht dort ihre Prognosen, wie sie so die Entwicklung der Nachfrage, aber auch des Angebots bei Öl, aber auch bei ganz anderen Energieformen in den nächsten Jahren sieht. Und der jüngste World Oil Outlook, der vorliegt, ist für das Jahr 2022 und der liefert Interessantes zutage. Wenn man mal die gesamte Welt anschaut, dann rechnet dieser Ausblick damit, dass wir im nächsten Jahr eine gesamtweltweite Nachfrage von 105,5 Millionen Barrel pro Tag erreichen werden. Das sind nur mal zum Vergleich fast 8 Millionen Barrel oder nein, gut 8 Millionen Barrel an täglicher Nachfrage mehr als noch im Jahr 2021. Also ein deutliches Wachstum innerhalb der Nachfrage nach Rohöl. Und dieser Wert von 105,5 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2025 wird auf gut 108 Millionen im Jahr 2030 und gut 109 Millionen im Jahr 2035 ansteigen. Was aber hier auffällt, ist, dass wir von 2021 auf 2025 einen deutlichen Sprung haben um über 8 Millionen Barrel pro Tag. Dann nochmal in den Jahren bis 2030 einen kleineren Sprung von nur noch 3 Millionen Barrel pro Tag. Und dann in den Folgejahren rechnet die OPEC mit einer Stagnierung der Nachfrage auf einem Niveau von etwa 109 Millionen Barrel. Aber Fakt ist, es wird einiges an Nachfrage dazukommen, auch wenn, und das hat die OPEC schön rausgearbeitet, in den OECD-Staaten, da wird die Nachfrage immer weiter zurückgehen in den nächsten Jahren, weil man einfach mehr auf regenerative Energieformen setzt. Während beispielsweise in Afrika, im Mittleren Osten, in Asien, in vielen Teilen der Welt, da wird es dazu kommen, dass die Nachfrage nach Öl weiter ansteigt. Und die wird so groß sein, dass sie das, was wir in den OECD-Ländern einsparen, überkompensiert, sodass die Gesamtölnachfrage weiterhin ansteigt. Natürlich gibt auch die OPEC zu, dass auch in den Ländern, wo die Ölnachfrage weiterhin anzieht, auch dort auf regenerative Energieformen gesetzt wird. Auch allen voran China investiert dort ja Milliardensummen. Aber eben ist es für diese Länder einfacher, Öl zu verbrennen oder auch Kohle zu verfeuern, um erstmal die Energie zu bereitstellen für ihr Wachstum und dann später einfach ja den Switch zu machen, wie man so schön sagt, in Richtung alternativer Energieformen. Jetzt kann man natürlich sagen, und diese Kritik ist auch berechtigt, das ist jetzt eine OPEC-Prognose. Die OPEC-Länder verdienen Geld mit Öl. Es gibt andere Institute, die da auch vor Jahren schon ganz andere Nachfrageprognosen abgegeben haben. Das heißt, dass die Ölnachfrage deutlich stärker fällt. Die wurden alle nachweislich auch eines Besseren belehrt. Und ich muss sagen, ich finde die OPEC-Prognosen gar nicht so schlecht. Vor allem aus dem Grund, weil die OPEC-Länder sich nichts vormachen müssen. Die OPEC-Länder leben zu großen Teilen vom Ölgeschäft. Also deswegen investiert ja Saudi-Arabien wie verrückt in Zukunftsstädte wie beispielsweise NEOM, öffnet sich für den Tourismus. Also man ist sich dessen bewusst, dass die Ölnachfrage zurückgehen wird und dass das Ölzeitalter auch in den nächsten, nicht Jahren, sondern Jahrzehnten auslaufen wird. Und deswegen ist man ja wirklich dahinter, dass diese Zahlen möglichst korrekt sind, weil man damit ja auch den Haushalt plant und entsprechend das Geld einplant, was man dann wieder investieren kann, um sich eben vom Öl unabhängiger zu machen. Also deswegen finde ich die OPEC-Zahlen einfach, ja, da sind keine Dogmatiker dahinter, da sind keine Illusionisten dahinter, die irgendwas an die Wand malen, was vielleicht irgendwann kommen könnte, was sie gerne hoffen, sondern das sind einfach meiner Meinung nach Pragmatiker dahinter, die sagen, wir verdienen damit Geld, wir wissen, dass wir nicht ewig damit Geld verdienen werden, aber wir müssen möglichst gute Schätzungen an den Tag legen oder möglichst gute Schätzungen abliefern, weil darauf basiert einfach unser Haushalt und alle Prognosen, die wir machen können. Also das sind knallharte Interessen dahinter. Deswegen finde ich die OPEC-Zahlen nicht schlecht, auch wenn man natürlich da ein gewisses Eigeninteresse unterstellen kann. Aber wie gesagt, da braucht man sich nicht selbst belügen, weil man ja extrem abhängig ist von diesen Zahlen. Und genau in diese Kerbe kommt jetzt also auch Daniel Yergin rein, der, ich hatte es gesagt, der NZZ ein Interview gegeben hat. Und drei spannende Antworten von Daniel Yergin werde ich mal kurz mit euch durchgehen. Ich lese mal hier die erste Frage und die dazugehörige Antwort vor. Am Klimagipfel in Dubai haben sich die Länder zum ersten Mal dazu bekannt, von Erdöl, Erdgas und Kohle wegkommen zu wollen. Laut der Internationalen Energieagentur soll die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen bereits vor 2030 den Höhepunkt erreichen. Ist das jetzt das Ende des Erdölzeitalters? Antwort: Nein. Es ist ein ewiges Spiel, genau vorherzusagen, wann die Nachfrage von Erdöl zurückgehen wird. Die Nachfrage nimmt derzeit vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu. Wir werden wohl noch eine Zunahme bis in die frühen 2030er Jahre sehen und dann wird es zu einem sehr langen Rückgang kommen. Das ist also genau das, was ich euch gerade gesagt hatte anhand der OPEC-Daten und was Daniel Yergin also so genau unterschreibt. Er sagt also, die Nachfrage steigt noch bis Mitte der 2035er und wird dann einen langsamen Abstieg erfahren, weil natürlich Länder, auch die Schwellenländer, dann auf einem gewissen Level sind, wo sie sagen, wir wollen diese fossilen Energieträger nicht mehr verfeuern, wir wollen saubere Luft haben. Also da muss man ja auch sagen, während bei uns die Luft relativ sauber ist, wenn ihr mal nach Städte oder ja in Städte in Afrika geht oder auch in Asien, wie voller Smog die sind, wie dreckig die Luft ist. Also da ist ein valides Eigeninteresse vorhanden, dass man hier mit nachhaltiger Energie arbeitet und eben sich nicht selbst vergiftet. Aber momentan ist es eben noch nicht möglich für viele. Deswegen wird Öl weiterhin nachgefragt werden und da darf man nicht die Augen davor verschließen. Zweite Frage und Antwort. Es wird also keinen großen Knall geben. Knall bezogen also auf diesen großen Knall, die Erdölnachfrage bricht komplett ein. Und alles wird jetzt auf einmal grün. Antwort von Daniel Yergin. Ich habe die Diskussion über die Energiewende satt. Dabei wird der Bezug zur Realität und zur Wirtschaftsgeschichte vergessen. Wenn man sich die Geschichte von Energiewenden anschaut, dann dauern diese über ein Jahrhundert. Eine Wende in 25 Jahren oder weniger ist unwahrscheinlich. Und genau da hat er auch wieder einen Punkt. Diese Turbo-Energiewende, die hier gerade vonstatten geht, die ist eben in dieser Geschwindigkeit nicht möglich. Vor allem auch deswegen, das heißt, wenn man sich jetzt nicht mit der Historie von Energiewenden beschäftigt hat, Länder und Industrien und Industrieländer kann man eben nicht in einer kurzen Zeit umbauen. Also auch diese Vorgaben, die da auf den Immobiliensektor, ich nehme jetzt mal Deutschland als Beispiel, eingeprasselt sind, weil der Immobilienbereich einfach seine Ziele oder seine politisch verhängten Ziele nicht erreicht, also der CO2-Ausstoß zu hoch ist. So einen Großbestand kann man nicht einfach umbauen und sagen, ihr müsst jetzt alle dämmen, ihr müsst jetzt dies und jenes machen. Das ist ein Prozess über Jahrzehnte, wo man sagt, okay, man kann die Weichen stellen, man kann Anreize schaffen, man kann sagen, wenn jemand beispielsweise ein Dach macht, ist es nicht clever, wenn es bei dir geht, dass du eine Solaranlage drauf machst und dann einfach deinen Strom produzierst und damit deine Wärmepumpe befeuerst oder den zu attraktiven Preisen einspeist, dann macht man das. Aber wenn Leute ein Dach gemacht haben vor 5 Jahren, die dann zu zwingen zu sagen, jetzt müssen alle Solaranlagen haben in dem Gebiet. Also das geht einfach nicht. Man kann bei Immobilien, weil sie eben auch langlebig sind, dann eingreifen, wenn irgendwas gemacht wird oder gemacht werden muss. Und dann macht es auch durchaus Sinn, dass man dort auch zukunftsfähig investiert, wenn man die richtigen Leitplanken als Staat setzt. Aber diese Hauruck-Methode, die wir jetzt in vielen Bereichen sehen, das schreckt die Leute ab, da nimmt man keinen mit und das verzögert dann die Wende hinten raus noch viel länger. Aber diese Hauruck-Aktion hier, alles umzubauen in wenigen Jahren und bis 2040 möglichst klimaneutral zu werden oder 2050 ist das Ziel und 2040 dann wieder die Gasheizungen abzuschalten, was die EU diskutiert hat und so weiter und so fort. Das ist nicht der richtige Weg. So schnell geht es eben nicht. Das ist nicht möglich. Und genau da hat Daniel Yergin auch den Punkt und finde ich gut seine Aussage, dass so eine Energiewende in der Regel ein Jahrhundert dauert. Und jetzt die letzte Frage und Antwort ist, was ist der Unterschied der derzeitigen Energiewende zu früheren? Antwort, der Unterschied ist fundamental. Früher haben sich die Energieformen ergänzt. Kohle wurde in den 60er Jahren von Erdöl als dominante Energieform abgelöst. Kohle ist aber nicht verschwunden. Im vergangenen Jahr wurde gar 3-mal so viel Kohle verbraucht wie damals. Jetzt versucht man, in kurzer Zeit von einem System zu einem anderen zu kommen, ohne die enormen Mengen an Metallen zu berücksichtigen, die dafür notwendig sind. Und da kommen wir jetzt genau zum Kern des Ganzen. Die Wende soll nicht nur unglaublich schnell vonstatten gehen, sondern man berücksichtigt nicht, welche enormen Ressourcen dafür gefragt sind oder gefordert sind. Also beispielsweise Silber. Die Silberproduktion geht seit 2016 zurück, aber Silber wird gleichzeitig in vielen Photovoltaikanlagen ohne Ende wiederum verbaut. Gleichzeitig wird aber in Silber nicht mehr investiert, weil der Preis zu niedrig ist und weil ESG-Vorgaben, also für Investoren, die besonders nachhaltig investieren wollen und besonders sozial investieren wollen, die geben Silberminen, aber auch generell Rohstoffunternehmen so gut wie kein Geld, weil sie sagen, das ist ein schmutziges Geschäft. Und da kommen wir jetzt rein zum eigentlichen Thema, wo ich sage, das kann in den nächsten Jahren sogar besser als KI-Aktien werden. KI-Aktien sind brutal gelaufen in den letzten 12 bis 18 Monaten. Meiner Meinung nach müssen jetzt diese Fantasien, die hier aufgebaut wurden, diese Bewertungen, die aufgebaut wurden, da müssen jetzt die Unternehmen entsprechend erstmal liefern und da reinwachsen. Und KI wird ein Thema bleiben, das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterhin beschäftigen. Das wird vieles transformieren, aber da ist jetzt so eine hohe Erwartungshaltung aufgebaut worden erstmal, dass diese auch erfüllt werden muss. Im Gegensatz dazu bei Rohstoffunternehmen oder bei Energietiteln beispielsweise. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich im April 2020 gekauft habe bei Ölfirmen. Ich habe in ExxonMobil investiert. Ich habe in Shell investiert. Die sind alle super im Gewinn und haben richtig gute Dividendenrenditen, aktuell 3-4%. Auch eine Total Energies hier in Europa, französischer Konzern. Dividendenrendite von um die 5% müsste das sein. Das sind Werte, wo momentan, wenn man darüber spricht, man eigentlich keinen mehr vom, ja, oder hinterm Ofen hervorlockt. Währenddessen diese Werte wirklich gut gelaufen sind in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr jetzt nach einer Korrektur wieder anziehen. Und ich bin mir sicher, dass man dann in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr gute Dividenden einfahren wird und auch Kursgewinne machen wird. Vor allem, weil weiterhin die Ölnachfrage ansteigt, keiner mehr da rein investiert. Das heißt, niemand würde jetzt hergehen und sagen, ich gründe ein Startup und eine neue Unternehmung und ich mache jetzt wieder eine Ölquelle schick und hole da Öl aus dem Boden. Also das macht niemand. Das ist ein Geschäft, was jetzt zwischen denen, die noch am Markt sind, aufgeteilt wird und die werden damit in den nächsten Jahren extrem viel Geld verdienen. Dieses Geld werden sie den Aktionären geben, dieses Geld werden sie nutzen, um Aktien zurückzukaufen und dieses Geld werden sie nutzen, um einfach die Energie bereitzustellen, die dann gefragt wird oder nachgefragt wird. Das heißt, so ein Ölkonzern wie Exxon, die haben so eine riesen Cashmaschine, dass sie auch in neue Energieformen investieren können, in Patente, die können Startups kaufen, die können sich transformieren. Das sind einfach Energieunternehmen, die viel Geld noch mit Öl verdienen werden und dann eben sich transformieren werden, ob als eigenes Unternehmen oder auch als Spin-off und die Energie bereitstellen, die halt dann in 10 oder 20 Jahren gebraucht wird. Und ich bin mir sicher, dass bei diesen Aktien, und messt mich da gerne an meinen Worten und ich hole diese Ausgabe gerne auch noch raus, weil ich ja selber investiert bin. Das heißt, da können wir gerne noch oft drüber sprechen, auch wenn meine These nicht aufgeht, weil immer alles, was ich sage oder was ich behaupte, dann auch bei mir mit eigenem Geld unterlegt ist, weil ich diese Investitionsideen auch umsetze. Und ich bin sicher, in den nächsten Jahren wird da noch einiges an Geld zu holen sein hier im Energiesektor, der momentan komplett links liegen gelassen wird, weil keiner investieren will, weil Investoren teilweise nicht investieren dürfen. Und da wird viel Geld noch zu holen sein für diejenigen, die einfach sagen, okay, ich gehe da rein. Ist wie immer keine Anlageberatung, ist jetzt nur mal eine Art, ja, Blick über den Tellerrand in einen Sektor, der unglaublich gute Fundamentaldaten hat, aber von den Investoren gleichzeitig gemieden wird. Und was da ergänzen, wenn wir einen Schritt weitergehen, auch noch spannend ist, sind entsprechende Rohstoffunternehmen, die genau die Rohstoffe bereitstellen, die nicht nur für den Ausbau bei fossilen Energieträgern benötigt werden, sondern vor allem für die Transformation, die ja aktuell politisch angeschoben wird, die ja Daniel Jergen hier zu Recht auch kritisiert, dass sie viel zu schnell vonstatten geht, gleichzeitig aber auch wieder Vorgaben für Investoren herrschen, dass sie nicht in Rohstoffunternehmen investieren dürfen, weil das Geschäft zu schmutzig ist. Ja, aber dann kann gar keine Energiewende vorangehen, wenn ich eben nicht die Rohstoffe habe oder jemand die Rohstoffe nicht bereitstellt, die ich benötige für diese Energiewende. Also auch das ist ein Argument, da reinzugehen, zu sagen, okay, ich hole mir gute Rohstoffunternehmen ins Portfolio oder ich hole mir guten ETF ins Portfolio. Beispielsweise kann ich euch auch sagen, ich habe noch ein Produkt von iShares, das ist auf den Stocks 600 oder ich gucke mal nochmal nach, genau, Stocks Europe 600 Basic Resources ETF und das ist also ein Rohstoffaktien-ETF, wo viele Unternehmen drin sind, die einfach Rohstoffe generell für die Wirtschaft bereitstellen, aber auch die Rohstoffe bereitstellen, die für die Energiewende benötigt werden. Also ich bin mir sicher, in diesem Bereich wird man in den nächsten Jahren viel, viel Geld verdienen können und aktuell sind die Unternehmen wirklich spottbillig, zahlen gute Dividenden, haben oftmals auch Aktienrückkäufe. Also wer da mit einem längeren Horizont rangeht an diese Sache, ich sage mal 5 Jahre, eher 10 Jahre, der wird damit garantiert noch ein gutes Geld verdienen. Aber wie immer, macht eure Hausaufgaben und lasst mich natürlich gerne eure Gedanken wissen, ob ihr mit dieser These übereinstimmt. Schickt mir gerne eine E-Mail unten in den Shownotes, da findet auch mein Impressum, könnt ihr mir gerne eine E-Mail zuschicken und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich für die nächste Ausgabe und bis dann.